sich dazu outen sozusagen oder das jemand mitzuteilen, du eigentlich habe ich nicht so die Verbindung zu meinem Kind. Ja? Mhm. Also es gibt Mamas, die sagen, und die haben mir dann ein Kind da hergelegt und das hätte irgendein Kind sein können. Es war nicht mein Kind. Wenn die das schaffen, das mal auszusprechen und da auf ein gutes Gegenüber stoßen, und das kann im ersten Moment auch ein Partner, eine Partnerin sein, es kann eine Freundin sein, es kann irgendeine Vertrauensperson sein, der sie sich öffnen, dann ist schon dieser erste wichtigste Schritt passiert.
Das Sprechzimmer G1.3. Sie hören den Podcast aus dem Universitätsklinikum St. Pölten mit Oliver Lois-Kandl und Peter Riedl-Lenk.
Oliver,
das passt gut. Ich leite
herzlich immer willkommen.
Ein. Grüße die Schnitter. Wir haben ja zwei quasi Schnitter, die nichts mit dem Tod zu tun haben, sondern mit dem Schneiden vom Podcast.
Obwohl, wir haben so einen wunderschönen Podcast gemacht mit der Katrin Roth, biomedizinische Analytikerin der Pathologie im St. Pölten. Das war total spannend, eine sehr beeindruckende Frau. Weißt du die Folge noch?
Nein.
Aber du kannst dich erinnern.
Ich kann mich erinnern an den Podcast.
Ja.
Aber wie kommst du drauf?
Weil man wegen einem Schnitter, weil es um die Gefrierschnitte gegangen
genau,
ist.
Ja. Ja.
Und das Erinnern, wir werden irgendwann jetzt einmal einen Podcast machen zur Demenz mit dem Primarius Struhal, auf den freue ich mich auch schon. Mhm. Und ja. Du hast heute noch nichts über das Alter gesagt, deshalb spreche ich es auch nicht an. Schön, dass du dich erinnern
subtil,
kannst.
Subtil und er schaut neckisch, man kann sich das vorstellen, nicht, und weist auf meine beginnende Demenz hin. Sei es wie es sei, wir haben heute einen interessanten Gast, wo ich die Vorstellung immer dem Peter überlasse, weil der
sehr
Peter
gern
so hervorragend die verschiedenen akademischen Grade sie aufnotiert hat. Also Peter, wen haben wir heute im Talon?
Ja, lieber Oliver, heute haben wir wiederum, und es ist ja wirklich schon, also wir sind wirklich privilegiert, wir zwar, wir haben immer großartige Gäste bei uns, und diesmal ist es die Frau Magistra Regina Kamper. Hallo Regina, schön, dass du da bist. Sie ist klinische Psychologin, Gesundheitspsychologin, Notfallpsychologin, Psychoonkologin. Sie ist für die emotionale erste Hilfe für Eltern und Babys da. Und beruflich tätig an der klinischen Abteilung für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin im Landesklinikum, Universitätsklinikum Neunkirchen.
Universitätsklinikum Neunkirchen?
Universitätsklinikum ja. Neunkirchen.
Noch also relativ frisch.
Herzlich willkommen, Regina. Vielen Dank für die Zeit und vielen Dank, dass du heute für diese Aufnahme zur Verfügung stehst und eigentlich so weit hergekommen bist, weil Neunkirchen ist ja jetzt nicht gerade ums Eck. Vielleicht magst du dich kurz selbst ein bisschen vorstellen, weil der Peter hat ja jetzt, glaube ich, schon relativ umfangreich dein Portfolio an Tätigkeiten erwähnt, aber ich denke einmal, du wirst nur einen besseren Einblick in deine berufliche Praxis haben
als der Peter. Es passt schon wieder mit dem Alter nicht zusammen.
Und zwar?
Naja, bitte, hast du dir überlegt, was ich da alles vorgelesen habe? Mhm. Und das in einer Person?
Ja, das stimmt.
Ja, das stimmt.
Also bin ich auch gespannt.
Genau, ich habe mich ganz gut erhalten, würde ich sagen. Aber ein paar graue Haare dürfen schon dabei sein. Das zeugt von viel Leben und auch mittlerweile Lebenserfahrung. Und das ist schön, das mal so zu hören, wie du das auch so bringst. Und zu denken, ja, ich habe eigentlich schon einen ziemlichen Weg hinter mir, auch heute in der Früh schon. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass ich bei euch sein darf und begrüße auch die ZuhörerInnen und freue mich auf unser Thema heute auch. Ja.
Das Thema haben wir noch gar nicht verraten, aber du bist eine der Gäste, die sich selbst gemeldet haben, und dafür möchte ich besonders Danke sagen. Ja, das ist ja immer unser Appell vom Oliver und von mir, man soll sich bei uns melden mit Themen, die einem am Herzen liegen, und du hast uns geschrieben, herzlichen Dank, an unser E-Mail-Adresse podcast@sdpuelten.lknoe.at und hast gesagt, du hast ein Herzensthema. Und dein Herzensthema ist kein einfaches, hätte ich jetzt einmal gesagt. Betrifft aber ganz, ganz viele Menschen, und schön, dass du da heute dein Wissen mit uns teilst. Es ist die peripatale psychische Gesundheit, und da komme ich auch gleich zu meiner ersten Frage, weil es ist postpartale Depression, es ist peripartale Depression. Was ist das eigentlich und wo ist da der Unterschied?
Es geht an sich um diese depressiven Reaktionen, Zustandsbilder rund um Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett, erste Lebenszeit des Babys. Und je nachdem, von welcher Sichtweise man das betrachtet, spricht man von peripartal, also das ist Geburt aus Sicht der Mama, oder postnatal. Natal wäre sozusagen Geburt aus Sicht des Babys. Das sind einfach nur diese unterschiedlichen lateinischen Bezeichnungen, aber es geht immer um diese Zeit.
Okay. Ja. Genau. Und dann eine Depression, weil wir haben ja schon öfter das Thema Depression behandelt, also bei den Podcasts mit dem Primarius Fugger beispielsweise, ist über Depression gesprochen worden. Depression hat immer was mit einer gewissen Traurigkeit zu tun. Oder wie definieren Psychologen den Begriff Depression? Oder wann ist denn ein Unterschied zwischen Traurigkeit und dann dem Krankheitsbild der Depression?
Genau. Traurigkeit ist ein Punkt, aber auch so niedergeschlagen sich fühlen, total energielos, Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung, die eben bei depressiven Symptomen dann dazukommt und die auch länger anhaltend ist. Also mal so, ihr habt das vielleicht schon mal gehört, diese Heultage oder Babyblues, so ein paar Tage zu haben, gerade direkt nach der Geburt, wo diese wahnsinnigen Umstellungen sind im Körper der Frau, im ganzen Familiensystem. Ja, wir haben ja kurz vorher auch gesagt, auch für den Partner, die Partnerin ist nichts wie vorher. Mhm. Ja, egal, ob das das Leben zu Hause betrifft, das wo kann ich essen, schlafen und wann kann ich das und in welcher Konstellation, alles ist anders. Und es gibt wenig andere Situationen im Leben, die so einschneidend sind, nämlich für alle Beteiligten, also für die beiden Elternteile und natürlich auch fürs Baby, weil das ist ein Teil des Systems, die vergisst man irgendwie, ja, weil die denken, wir kriegen eh noch nichts mit, aber die haben ja auch schon eine Geschichte, die sie mitbringen, ja, und ganz viel Kompetenzen, wo sie auch merken, wie sind meine Bezugspersonen, meine Elternteile drauf? Wie geht's denen? Also insofern ist diese, nennen wir es halt jetzt mal Depression, weil es kann ganz unterschiedliche Ausgestaltungen bekommen. Es kann sich unterschiedlich anspüren. Es kann auch mehr ins Gereizte gehen. Mhm. Ja. Depressionen, sagt man, äußern sich bei Männern und Frauen auch unterschiedlich, wie auch andere Erkrankungen aus dem somatischen Bereich. Und deswegen übersieht man es dann oft auch.
Aber um jetzt die Begrifflichkeiten zu entflechten, nicht? Wir haben jetzt auf der einen Seite die Mutter, die sozusagen gerade ein Kind bekommen hat. Es gibt dann den Vater, der das Kind quasi passiv auch mitbekommen hat. Und dann gibt es das Kind. Wenn wir von der postpartalen, also nachgeburtlichen Depression sprechen, sprechen wir einmal ausschließlich von der Mutter, oder?
Ganz genau.
Und wie zeigt sich jetzt bei der Mutter so eine postpartale Depression? Also welche Symptomatik wird dann eine Psychologin wahrnehmen, beziehungsweise was ist so der Normalbereich, den vielleicht jede Schwangere erlebt, nicht, was du gerade gesagt hast, nicht, man schläft dann anders, das Leben ist vollkommen anders. Die Beziehung ändert sich wahrscheinlich, der Hormonstatus ändert sich ziemlich dramatisch und insgesamt, also selbst bis hin zum Körper, nicht, merkt man da Veränderungen. Wo wäre da aus deiner Sicht, aus deiner psychologischen Sicht jetzt die Trennlinie zwischen, das ist normal oder das ist so, das hat jeder und der braucht keine Behandlung und dem, wo ich dann eine Pathologie habe, die behandlungsbedürftig ist.
Trennlinien sind natürlich ein bisschen was Künstliches, ja, aber es hilft uns natürlich zu unterscheiden, ja, ab wann sinnvoll ist, zum Beispiel auch Hilfe ins Boot zu holen. Und da würde man schauen, wenn es so die ersten paar Tage ist, wenn das nach einer Woche schon deutlich besser wird, Dann würden wir eben von dem Baby Blues sprechen, was einfach eine normale Anpassungsreaktion auch ist, weil es ist ja so, durch eine Geburt bist du jetzt als Frau, aber auch als zweiter Elternteil, als Vater maximal offen. Hat ja einen Sinn. Dein Körper soll sich öffnen, ne, für den Geburtsweg, fürs Baby, aber auch deine Psyche soll sich öffnen, um bereit zu sein, dieses neu angekommene Baby aufzunehmen und zu pflegen und zu hegen, weil das ist absolut angewiesen auf Gedeih und Verderb, auf diese Elternteile. Und jetzt bist du einfach psychischer total offen. Mhm. Und noch dazu hast du dann Schlafmangel, neue Anforderungen und viele deiner Bewältigungsstrategien, die du sonst hast, sind nicht so verfügbar. Ja, also das kommt noch dazu. Und wenn jetzt eben das nach ein paar Tagen oder an diese ersten Wochen sich gut einspielt, wunderbar. Ja. Und beim Baby Blues hast du auch, es kommen die Tränen aus nichtigen Gründen, ja, auf dem Weg nach Hause von der Geburt, und auf einmal laufen die Tränen. Ja. Und man sich denkt, na, eigentlich konnte mich jetzt auch freuen, aber es ist vielleicht auch Traurigkeit dabei. Und es gibt aber dann auch die Momente, wo du einfach das genießt mit deinem Baby und du schaust es an und merkst immer, du spürst diese Verbindung. Und das ist was anderes als so richtig postpartale Depressive, oder es können auch posttraumatische Symptome, auf die möchte ich nämlich heute auch eingehen, sein, die sich dann im Laufe der Zeit mehr entwickeln. Ja, also wo vielleicht Baby Blues da ist oder auch nicht und aus dem aber immer mehr wird, ja, mhm. Es wird eine tiefere Traurigkeit, es wird eine Unfähigkeit, sich über das Baby zu freuen oder sich dem Baby zuzuwenden. Viele schaffen es sehr gut, die Pflege zu machen, ja, also von mir aus auch stillen, wickeln oder füttern und gut versorgen, aber diese innerliche Verbindung, die ist nicht spürbar, ja, und was das macht, ist natürlich wahnsinnige Schuldgefühle, Scham. Jetzt habe ich ein Baby. Ich habe mich vielleicht jahrelang drauf gefreut. Wir haben vielleicht eine lange Kinderwunschzeit hinter uns. Wir haben vielleicht Erfahrung mit Verlusten schon, Sternenkindern. Und jetzt ist endlich das Baby da und eigentlich sollte jetzt alles gut sein. Und ich spüre es aber nicht. Ja.
Also ist ein gewaltiger Druck, oder? Also, und ein gesellschaftlicher Druck. Und wenn ich mir anschaue, du hast Unterlagen mitgenommen und da steht, die postpartale Depression hat eine Prävalenz von 10-20% der Frauen. Also, das ist doch eine sehr, sehr hohe Zahl. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Thema, ich will jetzt nicht sagen Tabuthema, aber du nickst. Also es scheint doch ein Tabuthema zu sein. Also es ist keins, wo man häufig drüber redet oder wo man Frauen, die gerade Babys gekriegt haben, gehört haben, ich habe eine Depression. Ja. Und du hast angesprochen, Männer können auch betroffen sein, und da hast du Zahlen mit, und zwar die postnatale Depression bei Männern sind ca. 10%. Also Männer und Frauen sind wirklich häufig betroffen und trotzdem hört man nicht oft was drüber, und es ist gut, dass wir drüber reden. Wie erkennen es die Mütter? Kann ich selbst erkennen, wenn ich eine Depression habe, und wo hole ich mir Unterstützung?
Das Spannende ist, ich erlebe das ganz oft, dass die Mütter dann bei der nächsten Schwangerschaft kommen und sagen, ich würde es anders haben. Sie erkennen es oft erst im Nachhinein. Okay. Mhm. Ja, dass das eigentlich, also wenn sie dann Abstand haben zu dieser Zeit und nochmal reflektieren können, merken sie eigentlich, ist das, wie es mir damals gegangen ist, so weit davon entfernt von den Bildern, die ich im Kopf hatte, aus Fernsehen, sozialen Medien, dem, was ich mir vielleicht selber auch erwartet habe, dem, was andere von mir erwartet haben, wie wir uns das gemeinsam als Paar vorgestellt haben, wie das sein wird. Da merken sie es oft erst. In der Situation selber drinnen sind sie oft wirklich mit Überleben beschäftigt. Mhm. Ja. Und mit diesem irgendwie das Schaffen, diese langen Nächte gut zu überstehen, das Kind weiter zu versorgen, ja, mit den eigenen Schuldgefühlen umzugehen und vielleicht dann schon irgendwann einmal, wenn ein bisschen mehr Beruhigung ins Nervensystem gekommen ist, kann sie auch diese Offenheit des Körpers entwickeln, um überhaupt in Beziehung und in Bindung zu treten mit einem anderen Menschen. Ja. Das heißt, im wunderbaren, optimalen Fall ist es ja so, dass eine Geburt zwar ganz schön herausfordernd sein kann, aber der Körper gerade nach der Geburt in diesen ersten Stunden wahnsinnig wach noch ist, ja, das Baby auch, und die Frau, die geboren hat, und da so diese erste Verbindung entstehen kann, ja. Aber wenn du aus einer Geburt rausgehst und eigentlich nur mehr erschöpft bist, ja, dein Körper vielleicht vorher schon eigentlich WO gegeben hat, wir nennen das Dissoziation, also wo du eigentlich nicht mehr in deinem Körper drinnen bist. Ja. Also es gibt Mamas, die dann berichten im Nachhinein, dass sie sich selber dabei gehört haben, wie sie laut geschrien haben und dass diese Stimme so fremd geklungen hat. Also so ist das Erleben. Und wenn ich dann nicht mehr in mir und in meinem Körper bin, ich brauche meinen Körper, um mit anderen gut in Kontakt treten zu können, mit mir selber in Kontakt treten zu können. Und das haben die Frauen dann nicht mehr. Mhm. Ja? Und die Paare, also die der zweite Elternteil, also Partner oder Partnerin, die, du hast ja gesagt, die ist ja vielleicht nur so ein bisschen dabei und beteiligt, aber die sind oft auch schon lang ausgestiegen. Ja? Mhm. Für die ist es auch schon sozusagen im Überlebensmodus, wie das Nervensystem funktioniert. Und im Überlebensmodus spüre ich mich selber nicht mehr, meine Partnerin nicht mehr und das Baby versuche mal zu versorgen, aber man ist da wie auf einem anderen Stern. Und das macht oft großen Leidensdruck. Dann ist aber der Erwartungsdruck von außen, naja, freu dich doch, das Kind ist gesund, ja, war halt ein Kaiserschnitt, aber ja, mei. Mhm. Und das ist so weit weg vom Erleben der Betroffenen und macht diese Kluft noch stärker. Und was macht es? Lässt verstummen. Ja, wenn andere von dir erwarten, jetzt freu dich, der Baby ist gesund, alles dran, ja, es riert sich, es schreit, ja, und stillen, okay, das funktioniert vielleicht nicht so, aber vielleicht kriegst du es hin, ja. Das ist so weit weg von dem, wie sich das innerlich für die Betroffenen anfühlt.
Also die Betroffenen fühlen sich nicht verstanden.
Absolut. Ja.
Und ich nehme an, dass es Auswirkungen hat auf die Babys.
Ja.
Weil da fehlt ja ganz viel. Und gerade in dieser ersten Zeit, wo ganz, ganz viel passiert und ganz viel Bindung und ganz wichtig fürs weitere Leben. Was kann man den Frauen raten? Was ist dein Tipp? Also wenn ich merke, die Freude fehlt, was sollen sie tun? Wohin sollen sie wenden? Können sie wenden?
Das Erste ist überhaupt, diese Hürde zu überspringen, sich dazu outen sozusagen oder das jemand mitzuteilen, du eigentlich habe ich nicht so die Verbindung zu meinem Kind. Ja? Mhm. Also es gibt Mamas, die sagen, und die haben mir dann ein Kind da hergelegt und das hätte irgendein Kind sein können. Es war nicht mein Kind. Ja? Und da sieht man schon, was das bedeutet. Und wenn die das schaffen, das mal auszusprechen und da auf ein gutes Gegenüber stoßen, und das kann im ersten Moment auch ein Partner, eine Partnerin sein, es kann eine Freundin sein, es kann irgendeine Vertrauensperson sein, der sie sich öffnen, dann ist schon dieser erste wichtigste Schritt passiert. Ja. Und dann kommt es auf diese Reaktion des Gegenübers drauf an, ob die sagt, ja, gut, dass du das sagst. Es geht nämlich ganz vielen Frauen so. Und schau mal, müssten wir da drüber erzählen, wollen wir uns da wie ins Boot holen. Also dann ist schon die Rutschen gelegt.
Du, Regina, ist das jetzt gleich nach der Geburt bemerkbar? Weil wenn ich ganz viele Babys kommen ja in der Klinik auf die Welt, da habe ich Pflegepersonen, Hebammen, Medizinerinnen rund um mich in dieser geburtshilflichen Versorgung. Das heißt, ich nehme an, das wären die ersten kompetenten Ansprechpartnerinnen, wenn mir das als Frau auffällt, dass das vielleicht immer anders erwartet hätte. Und die wären dann die klinische Psychologin mit ins Boot holen. Also bemerke ich es gleich nach der Geburt oder kann sein, dass ich da schon daheim bin? Ab wann beginnt es?
Und es gibt ja die Hausgeburt auch nicht.
Natürlich,
also es gibt ja, die Hausgeburt. Glaube ich, die ist nicht der Teil deiner Kinder, eh zu Hause auf die Welt gekommen.
Genau. Ja. Genau, also wir haben drei Hausgeburten und da hast du aber auch Hebammenversorgung.
Okay.
Ja. Also die wird also du hast, genau, du hast eine Hebammenversorgung. Ich nehme an, die Hebammen wären gute Ansprechpartnerinnen auch in diesem Setting der Hausgeburt. Danke, dass du das ansprichst, Oliver. Aber wann ist der Zeitpunkt, wann beginnt das? Ich glaube, ich habe verstanden, dass es irgendwann wieder vorbeigehen kann, weil wenn du sagst, wenn das zweite Kind ein Thema ist, dann sagen sie oft, so will ich es nicht mehr haben, aber...
Genau, oft geht es dann wieder vorbei, aber es ist unnötiges Leiden. Mhm. Ja. Und es ist dann im Nachhinein zu merken, aber in der nächsten Schwangerschaft möchte ich das anders. Mhm. Ja.
Und das habe ich ja. Jetzt ist dieses Leiden immer so ein...
Ich würde gerne den Beginn noch. Ab wann merke ich es? Ja. Ist es gleich nach der Geburt oder kann das ein paar Wochen später anfangen? Das, oder kann man das gar nicht so sagen?
Das kann ganz unterschiedlich sein. Mhm. Ja, weil du hast einen wichtigen Punkt angesprochen, wann merkt es wer? Mhm. Ja? Und das eine ist ja, in dem medizinischen System ist man auch so drinnen, so vielleicht ein paar Tage nach der Geburt, je nachdem, ob bei Sektio vielleicht dann eben mehrere Tage, bei ambulanter Geburt nur ein paar Stunden. Ja, das heißt, dass man es jetzt in diesem stationären Setting irgendwas erkennt, ist ein relativ kurzes Fenster. Mhm. Aber da gibt's eben kompetente, multiprofessionelle Teams, die sagen, okay, das war eine Geburt, da denkt man uns, die könnte einfach Spuren hinterlassen haben bei den Betroffenen, bei dem System und da werde ich dann geholt und dann ist einfach auch das ein niedrigschwelliger Zugang zu wissen, okay, auf einer Geburtshilfe, da gibt's Psychologinnen, mhm. ja, und da darf man ein Gespräch haben, ja, und man darf diese Kontakte haben und man darf Fragen stellen, dann ergibt sich oft schon, dass die Schwangerschaft vorher vielleicht nicht ganz einfach gewesen ist, dass da ja, es gibt Todesfälle, es gibt Lebensveränderungen, es gibt Sorgen durch Komplikationen in der Schwangerschaft und, ja. Dann ist das eine erste Möglichkeit, da schon das Gespräch zu suchen und eine Entlastung zu erfahren und zu wissen, es gibt jederzeit AnsprechpartnerInnen, ja. Ich muss das jetzt nicht alles mit mir selber ausmachen, ich muss das nicht alles selber alleine checken, ja, weil das haben wir oft so mit uns. Streng dir an und mach das, dann geht's schon. Sondern gerade in der Phase ist eine riesengroße Persönlichkeitsentwicklung bei den Elternteilen auch, sich kompetente Hilfe ins Boot zu holen. Ja.
Im Subtext her jetzt, dass sozusagen vor der Entwicklung einer derartigen Depression sozusagen eine quasi Ursache besteht. Diese Ursache kann, wie du sagst, jetzt im Verlauf der Schwangerschaft liegen, wahrscheinlich auch während der Schwangerschaft entstehen. Wir differenzieren aber, und ich glaube, dass das in der Bevölkerung auch was Gängiges ist, sehr häufig zwischen körperlich manifest und der psychischen Entstehung. Was sind denn die Ursachen für eine postpartale Depression?
Es gibt nie eine Ursache, sondern es ist so ein komplexes Zusammenspiel. Okay. Ja. Wir hätten gern oft so einen Grund und dann beseitigst den Grund und dann kann das nie wieder passieren. Ja. Ja. Leider sind wir nicht so einfach gestrickt, aber man kann sich vorstellen, es gibt immer so ein Zusammenspiel aus biopsychosozialen Faktoren, ja, die da einfach mit hineinspielen und die das begünstigen, dass solche Symptome entstehen oder die das auch einen gewissen Schutz bieten. Also es ist ja ganz gut, die andere Seite auch zu sehen, die Resilienzseite. Und natürlich alles, was Verlusterfahrungen sind, wären so Punkte. Verlusterfahrungen mit Schwangerschaften, die vorher mit Sternenkindgeburten geendet haben. Lange Kinderwunschzeiten, ja, wo man sich denkt, Kinder kriegen kann ja jeder. Wieso funktioniert das bei uns nicht? Das wirkt sich dann natürlich auch auf mein Körperbild aus, auf das, wie ich glaube, mein Körper funktioniert oder nicht. Ja, das tragt man dann weiter vielleicht zu einer Geburt. Es hat aber auch damit zu tun, wie ist das Paar aufgestellt? Ja, wie gut sind die schon konsolidiert sozusagen? Wie viel Erfahrung haben die mit Management von Krisen? wie erwartet oder unerwartet gewünscht oder unerwünscht ist diese Schwangerschaft? Was ist das für eine Überforderung vielleicht? Was gibt's sozial für ein System rundherum, das Unterstützung bietet, das Ansprechperson ist, das auch was erkennen kann, wenn es für das Paar oder für die Frau gerade schwierig ist? Das wäre sozusagen Schwangerschaft. Wenn dann körperliche Komplikationen dazukommen, ist dann immer natürlich auch stark verbunden mit Ängsten. Das heißt, du hast dann die psychischen Folgen. Du hast viel an Pränataldiagnostik, das auch auf dich zukommen kann, wo es auch um vielleicht Befunde geht oder Warten auf Diagnosen oder Befunde, die einfach auch deine Psyche ganz schön anstrengen können, dein System. Also du musst da viele Entscheidungen treffen. Irgendwann kommt man dann zur Geburt und manche gehen da mit voller Kraft und gut vorbereitet und begleitet hinein. Und manche sind aber schon so geschwächt, ja, dass sie sich denken, wann sind endlich diese 9 Monate vorbei? Manche haben es sehr genossen und können sich dann auch gut von diesen 9 Monaten verabschieden und in diesen Übergang hineingehen. Und je nachdem auch, wie eine Geburt verläuft. Und das ist sehr schön zu hören, dass ihr sozusagen unter den wenigen Prozenten seid, wo ihr die Hausgeburt erfahren habt bei euch, ja. Weil schon interessant ist, wie gestalten wir Geburt heutzutage, ja. Mhm. Jetzt stellt ihr eigentlich vor, wie entsteht ein Baby, ja. In welchem Setting? Wie viele Leute sind da beteiligt, ja. Wie ist die Umgebung? Und jetzt stellt ihr eine Geburt im Krankenhaus vor, ja, wo man sagt, Entstehung eines Kindes und Geburt war cool, wenn das irgendwie doch ähnlich ist, ja. Und da ist halt Krankenhaus-Setting, manchmal verläuft relativ ruhig, aber du hast eine fremde Umgebung, du hast im besten Fall deinen Partner, deine Partnerin dabei. Allerdings muss man auch sagen, vor einigen Jahren, Corona-Zeiten, war das ganz und gar nicht so. Das waren teilweise schlimme Umstände, wo man jetzt merkt, wo Geschwisterkinder unterwegs sind, was das für Spuren hinterlassen hat, da bei der vorigen oder ersten Geburt vielleicht schlecht oder unbegleitet zu sein, Partner oder Partnerin zu vermissen, was das natürlich wieder körperlich für einen Stress macht, was das natürlich für einen physiologischen Geburtsverlauf macht, nämlich ein großes Hindernis. Ja. Eine Geburt kann dann gut funktionieren, wenn sich dein Körper absolut sicher fühlt, ja. Und da gibt's so viele Faktoren, die diese Sicherheit untergraben können, ja. Und das sind oft äußerlich nicht sichtbare Faktoren, ja. Das sind, wir sind stark verankert im medizinischen System. Wir wissen das, wie das abrennt und wer da reinkommen kann. Wenn du das nicht kennst, ist das immer wieder eine Unterbrechung. Es sind ganz viele Untersuchungen, die auf dich zukommen. Interventionen können stattfinden. Und das alles macht dann so eine natürliche oder interventionsarme oder freie Geburt sehr, sehr immer weniger wahrscheinlich dann. Ja.
Dieser Podcast wird unterstützt von der Niederösterreichischen Landesgesundheitsagentur. Sie suchen einen wohnortnahen Job mit zahlreichen Benefits? Im Karrierecenter unter karriere.noe-lga.at finden Sie alle offenen Stellen der NÖ-Kliniken und Pflegezentren. Werden Sie Teil des Teams? Jetzt reinklicken, Job auswählen und bewerben unter karriere.noe-lga.at.
Jetzt hast du vor allem psychosoziale Faktoren angesprochen als Ursache. Gibt es was biologisch Fassbares zum Thema postpartale Depression oder ist das was ihr Psychologinnen und Psychologen völlig außen vor lasst?
Danke, dass du mir darauf hinweist, weil das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Also, das Wichtigste sind natürlich sicher diese Hormonumstellungen, die irre sind, ja, aber auch körperliche Veränderungen im Sinn, Gebärmutter bildet sich wieder zurück. Es gibt sowas wie Nachwehen, an das denkt auch keiner, Schmerzen nach der Geburt. Du denkst dann, jetzt habe ich es eigentlich überstanden, ja, dann hast du Geburtsverletzungen, die vielleicht heilen müssen, oder eine riesengroße Bauchwunde, ja, nach einer Sektio. Es gibt ja wenige andere OPs. Alles funktioniert schon über Knopflochmethode, aber so, so eine große Runde hat man eigentlich selten. Und gleichzeitig wird aber von dir erwartet, oder du erwartest es als Frau vielleicht selber, aufstehen, Kind versorgen, selber aufs Klo gehen. Und das ist eine massive körperliche Belastung. Ja. Und selbst wenn du jetzt keine Sektion gehabt hast, hast du mit großer Wahrscheinlichkeit Geburtsverletzungen. Ja. Dein Körper hat sich komplett gewandelt, verändert. Ja. Während der Schwangerschaft schon, aber nach der Geburt erst recht. Und es ist alles neu, wenig ist so, wie es gewesen war. Du, also so vom Körperlichen, vom Sozialen und vom Psychischen ist es auch, man sagt ja, durch eine Geburt wird nicht nur das Kind kommt auf die Welt, sondern es werden auch Eltern geboren. Mhm.
Ich finde auch, das ist ein recht schönes Bild. Was wir in Krankenhausschritten immer wieder machen, ist im Vorfeld Assessment-Instrumente gebrauchen, um vielleicht schon was vorausahnen zu können. Gibt es irgendeine Möglichkeit als Schwangere, dass ich sozusagen auch so eine Neigung zu einer postpartalen Depression schon während der Schwangerschaft wahrnehme? Beziehungsweise ich möchte die Frage auch noch ergänzen, gibt es irgendwelche, wir haben das schon öfter so als Red Flags beschrieben, so als Hinweise, jetzt muss ich mir Hilfe suchen, gibt es da was die Psychologin als Tipp geben kann, wenn das auftritt, dann sucht er unbedingt psychologische, medizinische, pflegerische Hebammenhilfe?
Hebammenhilfe ist ein ganz wichtiger Punkt, also such dir als erstes einmal gute BegleiterInnen, ganz unabhängig von dem, was du mitbringst, ja. Wenn du Vorerfahrung aus deiner Lebensgeschichte mitbringst mit Angst, Depression, vielleicht auch sogenannte traumatische Vorerfahrungen, macht Sinn, in einer Schwangerschaft da sich nochmal drum zu kümmern, weil ja das eine sensible Phase ist, ja. Das heißt, im besten Fall kennst du dich so gut und schaust schon präventiv drauf, mhm. ja. Wenn das halt nicht ist und du merkst, du kannst eigentlich die Schwangerschaft gar nicht genießen. Ja, du hast das Gefühl, du musst es nur irgendwie überstehen. Das wäre so ein Red Flag.
Okay.
Ja. Aber das wahrzunehmen oder das sich zu sagen trauen, das kostet schon mal Überwindung. Mhm. Weil es sollte ja eine wunderbare Kugelbauchzeit sein. Ist ja auch für viele. Ja. Mhm. Aber wenn sozusagen das überwiegt, dieses irgendwie muss es schaffen und eigentlich fühle ich mich gar nicht wohl damit. Ja.
Okay. Zusammenfassend kann man jetzt sagen, ne, die Ursache liegt sozusagen in diesem, im grundsätzlich in der Körperlichkeit der Geburt, der Schwangerschaft, aber auch sozusagen hat psychologische Ursachen. Man kann das detektieren, also du hast jetzt da gerade sozusagen die Möglichkeit für die Schwangere beziehungsweise für die Mutter oder Eltern genannt, wie man ein bisschen einen Hinweis kriegen kann, das könnte jetzt der postpartale Depression sein. Jetzt ist die Frage, nicht? Jetzt habe ich festgestellt, es gibt eine postpartale Depression. Ich denke mal, jetzt habe ich einen Professionisten, die Psychologin, den Psychologen. Was machst du dann als Psychologin, wenn der Verdacht oder auch die Feststellung auftritt, es liegt eine postpartale Depression vor?
Dann schauen wir mal, was sind so diese Faktoren, die dazu beigetragen haben, so wie du gesagt hast, ja, in welchen Bereichen liegen die und was braucht es da an Unterstützung eben aus einem Umfeld, an zusätzlichen Hilfen oder was braucht es auch an Fähigkeiten, die ich selber aufbauen kann, um da gut durchzukommen, ja. Und da sind wir wieder beim Körper. Mit dem Körper sind wir gewohnt, der soll funktionieren, ja. Da sind wir gewohnt, sehr über Grenzen drüber zu gehen, ja. Das muss ich noch machen und das, ja. Und da müssen wir ein bisschen weg von dem, nämlich wieder wahrnehmen, wie geht's meinem Körper wirklich, ja. Wie sind meine Ressourcen? Eigentlich brauche ich Ruhe, Schlaf, Erholung. Und gerade in einer Schwangerschaft, wenn Frauen auch weiter eben arbeiten und ihre Leistung bringen möchten, da wird es dann schwierig. Und da schauen wir, wie kann ich mir auch vom Hirn her erlauben, da schon mal ein paar Schritte zurückzutreten und wirklich so diesen Zugang zu meinem Körper zu finden. Ja, also das wäre, wir arbeiten sehr stark körperorientiert und auch bindungsorientiert. Das heißt, auch diese Verbindung zu mir selber wieder gut wahrzunehmen und zu spüren, aber auch die Verbindung zum Baby schon in der Schwangerschaft natürlich auch zu fördern. Das ist auch was ganz was Schönes, was die Frauen auch sehr genießen.
Und das Thema ist immer Gespräch, bitte. Warst du, darf eine Psychologin Medikamente verschreiben?
Nein, darf sie nicht.
Nein, darf sie nicht. Das hast du aber jetzt, da habt ihr gemogelt. Das passt in einem Podcast gut, weil die Regina hat schon verneint. Also ihr dürft keine Medikamente verschreiben. Gibt's oder wär's sinnvoll, auch diese therapeutische Option an einer medikamentösen Therapie in Anspruch zu nehmen? Oder ist das was, wo du sagst, das brauchen wir als Psychologinnen nie?
Das ist ganz wichtig, dass du das ansprichst. Das ist eine wichtige Säule auch, ja. Mhm. Und ich habe gute psychiatrische FachärztInnen, wo wir zusammenarbeiten und wo es auch wichtig ist, dass sie die in dem Bereich auch gut auskennen und wissen, welche Medikamente kann ich während einer Schwangerschaft weiter einnehmen, welche sind auch kompatibel mit dem Stillen. Mhm. Ja, das ist ganz wichtig. Es gibt Medikamente, die sozusagen den Körper unterstützen, und ich kann aber auch dieses Stillen, wenn ich es möchte, gut machen, weil das wieder was ist, was für den Körper, für die Wundheilung zum Beispiel sehr förderlich ist, aber natürlich auch für die Psyche, für das in Verbindung kommen, für Bindung gut weiter ausbauen. Also es macht Sinn, immer beide Schienen zu bedenken, ja. Aber nicht bei jeder Art von Befindlichkeitsstörung auf psychischer Ebene braucht es Medikamente. Ja. Es ist wichtig zu wissen, dass es das gibt und dass man sich das auch immer überlegt. Aber viele können auch so gerade leichtere Symptomatik gut ohne bewältigen. Aber ich brauche trotzdem eben zum Beispiel dann diese psychologische Hilfe. Oder es macht sehr viel Sinn, sich eine gute Hebammenbetreuung während der Schwangerschaft über die Wochenbettzeit und darüber hinaus auch zu organisieren. Es macht sehr viel Sinn, noch mehr ins Boot zu holen. Da möchte ich auch auf diese frühen Hilfen sehr hinweisen, was so in Österreich noch gerade den Kinderschuhen entwächst. In Deutschland gibt es das schon seit Jahrzehnten. Und wir wissen, dass ganz viel Sinn macht, in dieser frühen Zeit Geld auch zu investieren für die Gesundheit aller Beteiligten. Und die kommen ins Haus und betreuen die Familien diese ersten drei Lebensjahre auch und haben da einen guten Blick drauf, was braucht es an zusätzlichen Unterstützungsmöglichkeiten, Professionen und sind noch dazu kostenfrei. Ja, mhm. Und da haben wir gute Kooperation. Bei uns ins Universitätsklinikum Neunkirchen kommt jeden Dienstag eine Kollegin von den frühen Hilfen und macht sozusagen diese Begrüßung für die Babys und Eltern.
Ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil ich denke, in dieser Situation ist oft schwierig, sich die Informationen zu holen, was gibt's eigentlich an Hilfen. Ja, und die frühen Hilfen, www.fruehilfen.at, kann man nachlesen, wie man zu denen kommt. Es gibt da die Familienhilfe, da ist der Tarif sozial gestaffelt, also je nach Einkommen. Das kann man sich leisten, soll man sich leisten, weil ich mir denke, es ist wichtig in dieser Zeit. Du hast jetzt ganz viel angesprochen. Wir wissen jetzt, dass 15-20% der Frauen an einer postpartalen Depression leiden. Wir wissen, dass es auch Männer betrifft und Kinder, also die Babys, dass wir viel zu wenig darüber reden, ja? Dass man es unbedingt dass man es durchbrechen soll. Ja? Meine Kinder sagen immer break the circle. Also ja, spätestens, und das wirklich spätestens bei der Schwangerschaft, bei der zweiten Schwangerschaft, dass man sagt, na, so will ich das nicht mehr. Ja. Aber es gilt schon bei der ersten Schwangerschaft was zu tun. Zu tun hast immer multidisziplinär. Ja, also von den Hebammen über die Psychologinnen, über die Psychotherapeuten und die Psychiater, alle muss man mit ins Boot holen, gell, Oliver, diplomierten Pflegepersonen.
Und vor allem die Gesundheits- und Krankenpfleger.
Yes.
Ja, Gesundheits- und Krankenpfleger. Und mir ist aufgefallen, du hast gesagt, man soll sich Zeit nehmen. Also wir sind so gewohnt, ständig zu tun. Ja. Und ich denke mir, ich komme ja aus einer eher landwirtschaftlich geprägten Umgebung. Und die Bäuerinnen früher, glaube ich, haben das Wochenbett sehr genossen, weil es, glaube ich, die einzige Zeit im Leben einer Bäuerin war, wo sie sich ein bisschen zurücknehmen hat dürfen. Ja, ich sage jetzt bewusst dürfen, ja. Und dieses Wochenbett ist ja unglaublich wichtig für die Frau, Rückbildung und. Also da passiert ja ganz, ganz viel. Und dieses Zeitnehmen haben wir wahrscheinlich verlernt, ja, weil alles so schnell ist und Besuch muss kommen und auf ich sage jetzt Facebook, weil ich diese Generation bin, aber man muss nur ein Foto dorthin stellen.
Wobei jetzt ist Instagram für alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
Das heißt jetzt anders.
Also Facebook heißt jetzt Instagram.
Also man darf sie zurücknehmen. Und wenn dann als Angehöriger, als Freund, als Partner was auffällt, dann gibt's gute Checklisten im Internet, die man nachlesen kann. Es hat die Salk was, es hat die Stadt Wien was, einen Leitfaden zur Früherkennung einer postpartalen Depression und anderen psychischen Belastungen. Wie schaut's aus mit Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen? Haben das die Pädiater auch am Schirm? Ist das ein Bestandteil, die Mütter auch bei der Mutter-Kind-Pass-Untersuchung in diese Richtung ein bisschen, ich sage jetzt abzuklopfen, ist kein schönes Wort. Wie würdest denn du dazu sagen, Oliver?
Das fällt mir nichts ein.
Zu erkennen.
Ja, zu erkennen, ja, ist schön. Oder zu untersuchen.
Das ist noch ausbaufähig, denke ich. Okay. Aber da sind wir bei einem wichtigen Punkt. Wir haben so dieses Andocken am medizinischen System in der Schwangerschaft, dann noch die Geburt und dann eigentlich eine lange Zeit, also vielleicht noch die Kontrolle bei Gynäkologe oder Gynäkologin nachher und dann eine lange Zeit eigentlich keinen Kontakt, sondern übers Baby. Mhm. Was dort auffällt bei den PädiaterInnen ist, sind so diese Regulationsstörungen vielleicht von den Babys. Ja, also wenn die ganz viel schreien, ja. Und da ist sozusagen diese Symptomatik des Kindes, die dann Thema wird. Und über das wäre eigentlich gut, auch die Eltern dann anzusprechen, weil wenn du ein Kind hast, das viel schreit, dann bist du einfach in einer extremen Ausnahmesituation. Ja. Und wir wissen, was Kinderschreien mit uns macht, noch dazu, wenn es dann vielleicht ein eigenes Baby ist. Und da möchte ich noch einen Punkt ansprechen, dass diese starken Gefühlsausdrücke vom Babyschreien, das kann ganz schön viel triggern in uns, ja, also so zutage fördern. Eigene frühere Verletzungen, ja, so wie man sagen kann, wie so ein eigenes inneres Baby, das sich dann auch meldet. Und du hast dann ganz eine große Wucht für Emotionen, die zu regulieren ist. Ja, weil das Baby kann es noch nicht selber regulieren, das lernt es gerade und braucht so diese Koregulation von außen, von den Erwachsenen. Und die sind aber vielleicht gerade selber in einer Ausnahmesituation, wie so in einer traumatischen Krise. Ja. Also da könnte man tagelang alleine zu dem Thema uns unterhalten, wie gehe ich dann gut mit diesem Babyschreien um? Ja. Fürs Baby, für mich. Und da muss ich gar kein Schreibaby haben, sondern wenn du dir vorstellst, so eine Stunde schreien pro Tag, das ist eigentlich normal oder kann vorkommen. Und da ist jede Minute eine Ausnahmesituation und schon zu viel.
Mhm. Ja. Deshalb vielleicht auch in deiner Vorstellung habe ich aufgezählt, was du alles machst. Und da steht emotionale erste Hilfe für Eltern und Babys. Ist das dann ein Schwerpunkt,
ganz genau,
wo du quasi tätig wirst?
Genau. Wie kann ich diese Körpersprache des Babys, und da gehört das Schreien einfach dazu. Ja, es kann noch keine Wörter verwenden, aber kann sie sehr gut und sehr stark ausdrücken. Wie kann ich die gut lesen, ja, Baby lesen? Wie kann ich das gut begleiten und mich selber dabei auch gut spüren oder gut bei mir bleiben? Wir nennen das Selbstanbindung, also eine stabile Bezugsperson auch sein. Ja.
Super. Was ich merke, ist, dass wenn man mit einer Psychologin spricht,
die Zeit wie im Flug vergeht.
Die Zeit vergeht wie im Flug. Und wir limitieren uns ja immer selbst auf so den Zeitraum zwischen einer halben Stunde und einer Stunde bei den, beginnenden Podcast habe ich immer gesagt, eine halbe Stunde schaffen wir mittlerweile nicht mehr. Was allerdings gleich geblieben ist, wir schaffen es auch nie, dieses Thema zur Gänze abzuarbeiten. Das heißt also, wir haben, hätte ich gesagt, jetzt in diesem Podcast besprochen, wie schaut es mit der postpartalen Depression bei der Frau, bei der Mutter aus. Wir haben viel zu wenig
über uns Männer gesprochen.
Wir haben eigentlich auch sehr wenig über das Kind, über das Baby gesprochen. Nichtsdestotrotz hätte ich gesagt, müssen wir trotzdem darauf schauen, dass wir zu einem Ende kommen. Und ich finde, darum habe ich auch zuerst angesprochen, Gesundheits- und Krankenpfleger, dieser Aspekt der Prävention, gibt es eine Möglichkeit, Regina, dass ich in der Familie, in diesem System, in dem ich mich befinde, als Elternteile mit Kind gemeinsam, dass ich in irgendeiner Form präventiv Maßnahmen unternehme, dass die postpartale Depression ausbleibt oder womöglich deutlich moderater ausfällt?
Eine geniale Frage. Und ich habe mir gedacht, ich formuliere es so als Wunsch. Ja, was ich mir wünsche für diese Familien, was sie nimmer hören mögen und was sie hören mögen. Ja. Ihr kennt sicher so Sätze wie und wann ist bei euch soweit? Und wann kommt das nächste Kind? Ja. Und sei froh, dein Kind ist ja gesund, jetzt ist es da. Und wir wissen ja gar nicht, auf welchen Zustand das eigentlich bei meinem Gegenüber trifft. Ja. Vielleicht bin ich ein Paar, das will gar keine Kinder. Ja. Vielleicht bin ich ein Paar, das will nur ein Kind. Vielleicht bin ich ein Paar mit einer langen Kinderwunschgeschichte und wir leiden eigentlich schon drunter, dass es noch nicht geklappt hat. Oder wir haben schon Sternenkinder, ja, wir haben Verluste zu beklagen. Und jedes Mal trifft so ein Satz mitten ins Herz. Ja. Und postpartal eben, wenn ich dann höre, sei froh, du hast ein gesundes Kind, ist das auch, wie wir gesagt haben, von der Realität so weit weg. Das heißt, mein Wunsch wäre, dass diese Sätze immer weniger werden und dass eine ehrlich gemeinte Frage, wie geht's dir wirklich jetzt? Ja, wie geht's dir jetzt in deiner Schwangerschaft als Papa oder als Mama? Wie geht's dir im Wochenbett nach der Geburt? Wie hast du die Geburt als Partner oder Partnerin erlebt? Wie geht's euch in dem Kontakt mit dem Baby? Dass diese ehrlich gemeinte Frage kommt. Und ein Angebot, was kann ich für euch tun? Wie kann ich euch entlasten? Ja, soll ich eine Woche für euch kochen, die Wäsche machen, spazieren gehen mit dem Baby oder was auch immer? Ja, möchtest du mal 20 Minuten in Ruhe duschen können und ich schaue nur, dass es aufs Kind, das gut schläft, aber ja, wie kann ich dich unterstützen? Dass sozusagen die Unterstützung von außen sozusagen angeboten wird, und man als junge Familie die nicht irgendwie noch einfordern muss, sondern dass das Angebot von außen kommt.
Wir haben uns off-record unterhalten, dass Psychologinnen oder dass man im Umgang mit Psychologinnen immer ein bisschen Angst hat, dass die sozusagen schon im Vorfeld wissen, was man denkt. In dem Fall ist das, glaube ich, ganz gut gelungen. Nicht? Normalerweise frage ich immer an Appello, du hast vorausgeahnt, dass dieser Appell, dass dieser Wunsch eines Appells von mir kommt und hast ihn im Vorfeld schon erfüllt. Also das zeigt auch, dass du wahrscheinlich eine sehr begabte Psychologin bist.
Oder unseren Podcast schon mal
gehört hast. Ganz oft den Podcast gehört.
Womöglich. Ich sage vielen herzlichen Dank für ein wirklich erhellendes Gespräch. Mir hat das wirklich großen Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten. Ich finde, es war ganz viel dabei, das sehr, sehr, sehr gut zu wissen ist. Wir werden auch im Begleittext zu diesem Podcast verschiedene Themen auch veröffentlichen, wie beispielsweise die Webadresse der Frühen Hilfen. Mhm. Und ich sage vielen herzlichen Dank für die Anreise aus Neunkirchen und liebe Grüße natürlich auch ins Universitätsklinikum Neunkirchen und Wiener Neustadt, weil wir gerade dabei sind. Vielen Dank, liebe Regina.
Sehr, sehr gerne. Danke auch von mir.
Fein, dass du da warst. Danke.